begrüßen alle Weiterdenkerinnen zur Folge 91 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 19. Juni von Matthias Kirschner und Ralf Hersel. Im vierten Teil der Serie sprechen wir über Utopien in der freien Gesellschaft. Guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen, Ralf.
Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, aber du bist nicht das erste Mal bei uns im Podcast.
Nicht das erste Mal und jedes Mal gerne wieder.
Ja, das freut mich. Die meisten werden den Matthias kennen. Für die, die ihn nicht kennen, Matthias Kirschner ist der Präsident der Free Software Foundation Europe. Und vielleicht Transparenzinformationen. Ich bin selbst auch in der Free Software Foundation Europe tätig als stellvertretender Leiter für die Schweiz, bisher für Zürich. Und das nur der Vollständigkeit halber. Matthias, ich könnte ja jetzt dich ganz süffisant fragen, ob Utopien zum Kerngeschäft der FSFE gehören.
Würde ich sagen, da liegst du nicht so weit weg davon. Also wenn wir überlegen, dass freie Software damals in den Anfang der 80er Jahre mit definiert worden ist und wie man sich das so vorstellt mit der freien Software. Zumindest zu dem Zeitpunkt war das etwas, wo die meisten Menschen, mit denen man darüber gesprochen hätte, gesagt hätten, das ist ja total utopisch.
Mhm. Genau, also von daher freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, wenn wir im vierten und letzten Teil über die gesellschaftlichen Aspekte der Utopien sprechen. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch eine kurze Hausmitteilung. Vielleicht kennt ihr noch nicht die Artikelvorschläge auf unserer Webseite. Da können Leute aus der Community Artikelvorschläge einreichen und bewerten. Und dann können gewillte Autoren und Autorinnen sich da Artikel rauspicken und dazu etwas schreiben. Also wenn ihr gerne schreiben möchtet, aber nicht so recht wisst, worüber, dann schaut doch mal bei uns auf der Webseite unter den Artikelvorschlägen nach. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei, worüber ihr schreiben möchtet. Ja, und dann kommen wir zum Thema. Also was wünschen wir uns von der freien Gesellschaft? Und wir haben hier einige Sachen zusammengeschrieben bei uns. Und wir beginnen mal mit den vier Freiheiten. Matthias, die vier Freiheiten ist ja eigentlich in großen Bereichen schon gelebte Realität. Sind das überhaupt noch Utopien und worum geht's bei den vier Freiheiten?
Na, wie gesagt, also als das Ganze gestartet worden ist, da war das würde ich schon sagen, dass das auch eine Utopie war, die dann aber nach und nach durch die Arbeit von vielen immer mehr auch eine Realität in verschiedenen Bereichen geworden ist. Jetzt freie Software, das bedeutet ja, dass man vier Freiheiten mit der Software bekommt, und zwar die Freiheiten, dass man die Software für jeden Zweck verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern darf. Und das bedeutet halt, dass also gerade das erste Recht mit dem Verwenden, dass alle Menschen die Software für jeden Zweck nutzen können, dass niemand bei der Verwendung von Software diskriminiert wird, dass niemand jemandem vorschreiben kann, wofür man Software genau verwenden darf, wie lange man das verwenden darf oder wo man das verwenden darf.
Da gab es ja das sind schon ein paar Jahre her, gab es mal diese Diskussion, ob das uneingeschränkt gilt. Ne? Also beispielsweise, ob man freie Software auch für unethische Zwecke verwenden darf.
Ja, das ist eine Diskussion, die kommt immer wieder. Und natürlich ist jetzt auch die Ansicht, was ist jetzt ethisch und was ist nicht ethisch, je nachdem, mit wem man spricht, auch anders. Ne? Also da gibt es Leute, die sagen, ich möchte aber nicht, dass meine Software nachher für militärische Zwecke verwendet wird. Andere Leute sagen, das soll jetzt nicht Leuten verwendet werden, die dann nachher Atomstrom produzieren. Bei anderen ist es dann wieder Software, die dann, die würden das gerne einschränken, dass damit nicht irgendwelche Tiere oder das Tierwohl geschädigt wird. Und so geht das dann weiter, keine Nachrichtendienste oder, aber dann halt auch Leute, die sagen so, ja, ich möchte aber, dass das nur Leute aus diesem Land verwenden können und sonst niemand. Sind halt dann unterschiedliche Ansichten dort.
Ne? Und ein sehr breites Feld.
Ein sehr breites Feld und aber halt auch eine Sache, die dann, wenn wir jetzt anfangen, dass jeder Und jede bei Software, die man schreibt, solche Einschränkungen reinmacht, dann verhindert das halt auch wieder andere Aspekte, die so in dieser Utopie freie Software überall entgegenläuft. Also diese, dass man zusammenarbeiten kann und sich austauschen kann, wo wir jetzt noch hier auch weiter drauf gehen.
Ne? Ich hatte vor Jahren schon mal über dieses Thema geschrieben und ich glaube, mein Fazit war, dass es nicht die Aufgabe einer Softwarelizenz ist, den Zweck auszulegen. Also man kann sagen, darf für jeden Zweck verwendet werden. Und es sind dann andere Rechtsnormen, die Zwecke definieren. Oder das ist irgendwie eine Überlastung der GPL, wenn man diese Frage der Ethik darauf abwälzen würde.
Na, es ist ja auch so, dass wir jetzt mit freien Softwarelizenzen nicht in einem Vakuum sind. Ne? Also darum gibt es ja ganz viele Gesetze, ganz viele Regulierungen, die das mit gestalten, wie man die Software jetzt verwenden kann. Da fangen wir an mit jahrzehntealten Rechten wie jetzt Urheberrecht, Patentrecht, Markenschutz, dass man Software auch geheim halten kann, dass man dann Exportbeschränkungen hat und so weiter. Ne? Das sind ja alles Dinge, die immer wieder auch entstehen, manche sehr, sehr lange auch mit festigen und das mit beeinflussen, wie wir leben können. Andere Dinge, die kommen dann auch mal auf einmal ganz schnell, ne, und haben dann einen Einfluss drauf, wie wenn wir jetzt hier ist ja viel diskutiert worden, der Cyber Resilience Act oder wenn wir über Chat-Kontrolle sprechen, ne, das sind ja alles so Themen, die beeinflussen dann auf einmal eben neben der Lizenz, was man machen kann und was man nicht machen kann oder wenn man es macht, was für Konsequenzen man dann halt auch damit hat. Und deswegen, also sehen wir als FSFE ja auch so, dass das Einschränken von den Nutzungszwecken in der Lizenz sehr problematisch ist und oft auch einfach nicht funktioniert. Weil, also wir sehen eh schon in unserer Arbeit, wie schwer das ist, solche Lizenzen vor Gericht durchzusetzen. Und jetzt gehen wir mal zu den militärischen Zwecken. Ne? Wenn jetzt dort irgendwelche Institutionen Software dann für militärische Zwecke einsetzen, in irgendwelchen Ländern, in denen nicht mal Demokratie besteht, dann ist die Frage, werden sich die Leute an so eine Softwarelizenz halten, wenn das für die okay ist, Tausende von Menschen zu töten?
Ja. Wie sieht es denn mit der zweiten Freiheit aus?
Na, das ist die Freiheit, dass wir die Software verstehen können. Also, dass alle Menschen das Recht haben, die Software, die ja überall um uns herum ist, anhand des Quellcodes, also des Kochrezepts sozusagen der Software, verstehen zu können, mit anderen darüber reden und diskutieren können, um zu überlegen, sind die Regeln, die jetzt auch in so einer Software implementiert sind, sind die gut für unsere Gesellschaft, widersprechen die anderen Gesetzen, anderen Regeln, anderen Normen in unserer Gesellschaft und dann auch gegebenenfalls, wenn man entscheidet, nein, das entspricht nicht unseren Vorstellungen, dass man dann auch, das ist dann eine andere von den Freiheiten, dass man die auch die Software verändern kann. Und dieses Verstehen, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil das halt mit dazu beiträgt, auch wie viel können denn eigentlich auch gerade in der Bildung Kinder, Jugendliche, wie viel können die denn davon verstehen, wie diese Technik um sie herum funktioniert und dadurch die Lust darauf bekommen, das selber aktiv mitzugestalten und ihre Zukunft selber mit in die Hand zu nehmen, wenn sie das verstehen und dann verändern können, ne? und mit Software auch mit ihre Zukunft gestalten können.
Also da fallen mir zwei Punkte zu ein. Der eine Punkt ist, das Recht zu haben, es verstehen zu können, ist gut und richtig. Die Fähigkeiten zu haben, das zu tun, ist eine andere Sache. Also wenn wir jetzt an große Quellcodes denken, die aus ein paar Millionen Zeilen an Code bestehen, dann habe ich zwar die Möglichkeit, mir das anzuschauen. Die Frage ist, ob ich die Fähigkeiten, Kapazität habe, das zu tun. Dann könnte man ja auch sagen, okay, aber durch diese Freiheit könnte ich andere Leute beauftragen, das an meiner Stadt zu tun.
Entweder beauftragen oder aber auch, wenn andere Menschen sich damit beschäftigt haben, dass die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen in der Gesellschaft darüber zu reden und nicht, wie das teilweise jetzt in manchen Ländern auch ist, dass wenn Sicherheitsforscher zum Beispiel irgendwelche Probleme in Software feststellen, dass die dann strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie das mit anderen Leuten besprechen wollen und Probleme, die sie sehen, ansprechen wollen und darüber diskutieren wollen, ob das so gut ist, wie das im Moment gerade implementiert ist.
Ein zweiter Aspekt, der mir eingefallen ist und der uns seit anderthalb Jahren täglich verfolgt, ist die künstliche Intelligenz. Da haben wir ja das Problem, dass der Quellcode eigentlich nicht der springende Punkt ist, sondern die trainierten Daten in diesen Large Language Models sind. Das heißt, wie hast du das so schön geschrieben, ob das implementierte Gut für unsere Gesellschaft ist, hast du es genannt. Jetzt ist es aber so, dass man an der Implementierung in Form vom Quellcode das gar nicht beurteilen kann, sondern was gut oder schlecht für das Ergebnis oder damit auch für die Gesellschaft ist, steckt halt in den Modellen drin. Wie siehst du das?
Na, das ist jetzt halt auch, also die vier Freiheiten, die sind ja hier damals Anfang der 80er von Richard Stallman mit definiert worden. Da war das jetzt noch nicht so das größte Thema, obwohl er selber ja auch aus dem Bereich von künstlicher Intelligenz und Maschinenlernen kommt. Dass die Software alleine manchmal nicht ausreichend ist, um verstehen zu können, was die Software nachher letztlich macht, das ist definitiv ein Punkt, der in der Debatte AI mit berücksichtigt werden muss. Inwieweit müssen da auch Trainingsdaten mit zur Verfügung stehen? Inwieweit muss das überprüfbar sein, an bestimmten Zeitpunkten zu sehen, was dort wie, wann, warum passiert ist?
Gibt es eigentlich Bestrebungen, die vier Freiheiten zu erweitern? Also spontan würde mir jetzt beim Verstehen einfallen, dass man sagt, dass man anhand des Quellcodes und der Daten verstehen können muss.
Also es gab da schon Debatten drüber. Bisher ist das jetzt noch nicht so verfestigt worden. Die Frage ist dort halt dann auch, was sind das für Daten? Ne? Also jetzt bei öffentlichen Daten ist das jetzt eine Sache. Bei privaten Daten ist dann wieder die Frage mit dem Datenschutz. Wie geht man damit um? Und das ist jetzt so ein Thema, was ich, diese vier Freiheiten und freie Software löst halt ein Teil der Probleme, die wir in der Gesellschaft somit wahrgenommen haben, aber das ist halt nur ein Puzzleteil. Und je nachdem, in welchem Umfeld man sich da mit beschäftigt, muss man eben neben den vier Freiheiten bei Software noch andere Regelungen, ob das jetzt der Zugriff zu Daten ist oder in anderen Bereichen auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden müssen, wenn man etwas weiter mit der Software macht oder mit Geräten macht, die Software beinhalten, muss das halt auch ein Teil davon sein, wie man verantwortungsvoll damit in der Gesellschaft umgehen kann.
Wie sieht es mit der dritten Freiheit aus?
Die dritte Freiheit ist, dass alle Menschen die Software weiter verbreiten dürfen. Das heißt also, wenn ich selbst jetzt eine Software hatte, die für mich ein Problem gelöst hat, dann habe ich immer die Möglichkeit, das an andere Menschen, an andere Organisationen, Unternehmen, Verwaltungen weiterzugeben. Und das darf ich machen, indem ich das entweder gegen ein Entgelt mache, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software mit meinem Unternehmen geschrieben habe da viel Zeit investiert und sehe, andere Leute haben auch das Problem, kann ich das weitergeben und kann dafür Geld verlangen. Auf der anderen Seite kann ich das genauso machen, dass ich das auch kostenlos an jemanden weitergebe, weil ich eine Software habe, die ein Problem sehr gut löst bei mir und ich spreche mit Freunden und eine Freundin findet das auch ganz spannend und will das mal ausprobieren. Dann kann ich die Software, die ich vielleicht auch selbst gekauft habe von jemand anders, dann kostenlos auch weitergeben, wenn ich das möchte.
Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der oft missverstanden wird, wenn man über freie Software redet. Du hast das hier genannt, entweder gegen Entgelt oder auch kostenlos. Ne? Also die weder die GPL noch die vier Freiheiten an sich machen irgendeine Aussage über kostenlos oder kostenbehaftet. Ist das richtig, Matthias?
Das ist richtig. Und ich meine, als FSFE hatten wir auch von Anfang an immer gesagt, das ist, wenn wir so eine Utopie in die Realität bringen wollen, ne, dann ist das wichtig, dass wir das zusammen mit Unternehmen möglichst machen und nicht gegen Unternehmen. Und wenn wir Unternehmen zeigen können, wie sie weiterhin Geld verdienen können und das aber auf eine ethische Art und Weise machen können, zumindest was die Software angeht, dann ist das etwas, was besser ist, wie wenn nur Menschen das nebenher als Hobby machen können und wir nur freie Software bekommen, die halt in der Freizeit geschrieben ist. Und das war letztlich auch ein großes Erfolgsmodell von freier Software, dass es eben diese Möglichkeit dort auch gibt, auf der einen Seite etwas, was gut für die Gesellschaft ist, zu machen, also Software, und dadurch das Wissen, was in der Software ist, mit anderen zu teilen. Und auf der anderen Seite das in der Art und Weise, das so zu machen, dass ein Unternehmen damit auch weiterhin Geld verdienen kann.
Jetzt gibt es noch die vierte Freiheit, die lehnt sich irgendwie an die zweite an. Also wenn ich jetzt die Software verstanden, Quellcode verstanden habe, wenn ich die Möglichkeit habe, da reinzuschauen, dann möchte ich ihn ja vielleicht auch für meine Zwecke oder für die Zwecke anderer Leute verbessern und verändern.
Das kommt auch mit davon, dass wir davon ausgehen, dass alle Menschen, Organisationen doch auch unterschiedliche Bedürfnisse mit haben. Und es ist wichtig, dass wir die Software auf die Bedürfnisse mit anpassen können und das damit machen können, was wir gerne damit machen würden. Und dass wir nicht gezwungen sind, weil eine Software das auf eine bestimmte Art und Weise macht, uns selbst, unser Handeln, das von der Organisation, von dem Unternehmen, darauf zu ändern, dass es mit der Software funktioniert. Wenn das nur ein paar Änderungen auch wären, dass man die Software anpassen kann, dann kann ich die Prozesse bei mir genauso weiter fortführen im Unternehmen, oder ich kann halt die Dinge so als Privatperson machen, wie ich die gerne hätte und nicht wie das sich irgendjemand anders ausgedacht hat, der vielleicht von irgendwo ganz anders herkommt, Dinge in einer ganz anderen Art und Weise macht. Aber die Software wäre für mich vielleicht auch ganz geschickt, um meine Probleme zu lösen, wenn es ein bisschen anders wäre.
So viel zu den vier Freiheiten. Im zweiten Block möchten wir über die Finanzierung reden. Wir haben das gerade schon mal so kurz angedeutet. Und dazu habe ich jetzt ganz utopisch geschrieben, dass doch alle Software kostenlos verfügbar sein soll und von einer globalen Gemeinschaft von Entwicklern kontinuierlich weiterentwickelt werden soll, um Innovation voranzutreiben. Und die Finanzierung dieser Entwicklung könnte doch durch Abgaben gesichert werden beziehungsweise durch nachhaltige Finanzierungsmodelle gedeckt sein. Es gibt da so zwei Einrichtungen, Prototype Fund und den Sovereign Tech Fund, die decken kleine Teile, wenn es so Innovations-Startups angeht, da gibt es den Prototype Fund. Und wenn es kritische Elemente in freier Software ist, kann der Sovereign Tech Fund einspringen. Aber das sind natürlich jetzt nur Sonderfälle. Ich habe ja jetzt einfach mal gesagt, Software soll generell kostenlos verfügbar sein und durch ein höher gelagertes Finanzierungsmodell abgedeckt werden. Der Matthias sieht das anders.
Na, mich würde mal noch interessieren, was das übergelagerte Finanzierungsmodell ist. Also jetzt bei den zwei, genau, bei den zwei Beispielen, die du genannt hattest, sind das ja Steuern, ne?
Aha, bei Prototype Fund und Sovereign Tech Fund, ja, auch. Ja. Mhm. Ich meine es aber größer, also allgemeiner und nicht jetzt wie bei diesen zwei dedizierten Beispielen.
Also es ist auf jeden Fall gut, wenn mit Steuergeldern solche freie Software mitfinanziert wird und dass da mehr Geld mit reinfließen muss, als wie das jetzt im Moment gerade ist mit den, muss man ja schon leider sagen, sehr, sehr kleinen Beträgen im Verhältnis zu dem, was Verwaltung und Regierung sonst für Software mit ausgeben. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht bei solchen Modellen ist, wenn das primär durch Steuergelder finanziert wird, wie erreichen wir das, dass das nicht so stark zentralisiert ist? Weil das ist generell ja ein Problem in Demokratien. Sobald halt zu viel an einer Stelle zentralisiert ist, ist dort sehr viel Macht, ist sehr viel Einfluss an der Stelle. Und da ist es für mich immer sehr wichtig so, dass wir schauen, wie können wir was dezentraler machen, wie können wir auch, wenn wir was dezentraler machen und kleiner machen, die haben ja auch viel mehr die Möglichkeit, dass mehr Leute Dinge ausprobieren und das auf ein bisschen eine andere Art und Weise machen. Und daher ist es ist halt der andere Ansatz, neben dem, dass man das zentralisiert einsammelt und dann vielleicht auch mit unterschiedlichen Programmen verteilt, dass alle Menschen, die freie Software verwenden oder auch Unternehmen, die das in ihren Produkten mit umsetzen, dass die dafür auch wieder bezahlen und dadurch das ermöglichen, dass diese Software dann eben auch in bezahlter Arbeitszeit mitgeschrieben werden kann. Eine Daumenregel, die wir immer sehr stark propagieren, ist, lasst uns mehr Geld für Software ausgeben, die einem die vier Freiheiten, also dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern erlaubt, als den Menschen und den Organisationen, Unternehmen, die uns Software geben, bei denen sie uns einschränken und wir in unseren Freiheiten beeinträchtigt sind. Und genauso bei Unternehmen, wenn Unternehmen freie Software verwenden, ist ja mittlerweile sehr, sehr verbreitet. Und wenn man sich überlegt, wie das dann Anfang der 80er Jahre war, wie stark freie Software da verbreitet war und in wie vielen Produkten, in wie vielen Dienstleistungen angeboten, wenn man irgendwo im Internet auf irgendeine Webseite geht, was dort alles an freier Software im Hintergrund mitläuft. Wenn diese Unternehmen alle einen kleinen Bruchteil von ihren Gewinnen wieder in die Komponenten investieren würden, die sie wirklich verwenden, also eine freiwillige Bezahlung machen, dann würden wir mit freier Software natürlich auch nochmal viel, viel weiterkommen. Weil im Moment haben wir noch das Problem, dass einige Komponenten einfach unterfinanziert sind, dass das wenige Leute machen, die machen das in ihrer Freizeit oder die machen das so mit relativ wenig verfügbarer Zeit, arbeiten die da dran und nachher ist das aber Software, bei denen große Unternehmen extrem davon abhängig sind und diese Unternehmen, die sollten mal nachvollziehen, was haben sie denn eigentlich alles für freie Software bei sich im Einsatz? Und dann versuchen, dass sie diese Komponenten bezahlen, dabei auch rausfinden, wie stark kann ich denn dort bezahlen? Also kann ich dort Einfluss drauf nehmen, wenn ich jetzt was verbessern will, dass ich da jemandem Geld gebe, damit die das Problem beheben? Wenn das nicht so ist, können wir das ermöglichen oder müssen wir vielleicht auch selbst Leute dafür bezahlen, dass sie dort mitentwickeln, damit das nachher nicht passiert, dass wir, wie wir das auch schon öfter gesehen haben, irgendwelche Sicherheitsprobleme dann nachher bekommen, die auf die ganzen Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens dann wieder abstrahlen.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die gemeinschaftliche Finanzierung, also das, was ich am Anfang gesagt habe. Du hast dem entgegengesetzt, dass das ja eine Machtkonzentration wäre wegen der Zentralisierung, aber es gibt ja auch Beispiele von dezentralen Systemen, beispielsweise die Wasserversorgung. Oder in Teilen auch die Stromversorgung, das ist nicht ganz so dezentral. Da könnte ich mir was vorstellen, oder? Dass das auf Gemeindeebene geregelt werden könnte. Also, ja, dass ich mir von der Gemeinde meine freie Softwareentwicklung vergüten lasse. Das fiel mir nur noch ein, so als Nebenbemerkung.
Das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist ja ein Teil von einem politischen System, dass man dort nicht nur eine zentrale Regierung vielleicht hat, sondern dass man da auch Macht verteilt hat auf den Ländern, auf den Regionen, Kommunen oder wie auch immer das mit aufgeteilt ist. Und solange das so ist, dass es dort auch viele verschiedene Entitäten gibt, die Möglichkeit haben, für die Software da auch wieder zu bezahlen, ist das ja auch eine Sache, die sehr dabei hilft. Also ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass es sehr gut wäre, wenn Behörden ein Budget mit haben, was sie sehr einfach verwenden können, um Software, die für das Gemeinwohl auch wieder gut ist, zu unterstützen. Und auch wenn sie das gar nicht jetzt letztlich direkt beschaffen würden und einsetzen, weil die Software vielleicht noch nicht gut genug dafür ist oder weil man noch nicht 100% weiß, wie man das genau einsetzen kann, dass man da Möglichkeiten auch hat, sowas schon mit zu unterstützen. Also das würde viele, viele, viele Vorteile bringen. Wie das jetzt vereinbar ist mit dem Vergaberecht, das ist wieder was anderes, aber wir reden ja heute über Utopien. Ne?
Ja, genau. Und dann zu den Unternehmen beziehungsweise auch zu den Privatpersonen. Da steht bei uns hier so schön, Menschen bezahlen gerne für freie Software, genauso selbstverständlich wie für andere Produkte und Dienstleistungen und sind sich bewusst, dass dies die nachhaltigere und ethischere Lösung ist. Mhm. Und das Gleiche könnte man ja jetzt, wie du es ja schon erwähnt hast, auch für Firmen sagen, dass Unternehmen gerne für freie Software bezahlen. Jetzt ist es aber so, dass, da haben wir auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass für viele Privatpersonen und Unternehmen aber gerade die Kostenlosigkeit der entscheidende Punkt ist, warum sie freie Software einsetzen.
Ja, ich meine, wenn man was kostenlos bekommt, das ist, hat natürlich immer so seinen Reiz, ne? Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das? Ja, also viele, viele Menschen finden es bestimmt gut, wenn die können ihre Zeitung, ihre Nachrichten kostenlos im Internet lesen. Jetzt ist die Frage, was passiert da jetzt langfristig? Wenn die Leserinnen einer Zeitung der Zeitung kein Geld geben und dann die Zeitung gute Artikel für die Leserinnen schreiben kann, die Zeitung dann aber Geld von Werbekunden bekommt, für wen schreiben die dann die Artikel?
Genau. Aber das ist ein interessanter Gedanke. Ich traue mich gar nicht, den weiter auszuformulieren. Dann wäre ja die konsequente Lösung, dass in freie Software ab sofort immer Werbung mit reinkommt, damit sie sich finanzieren kann.
Naja, es ist ja auf gewisse Art und Weise ist es ja schon so, dass viel der Software, die wir halt mit einsetzen, auch als Privatperson, dass das jetzt, ich nenne das mal böse, so ein bisschen auch vielleicht ein Abfallprodukt ist von anderen Auftraggebern. Ne? Also wenn so viele Firmen nicht den Linux-Kernel bei sich auf dem Server einsetzen wollen würden, dann wäre das auch sehr viel schwieriger, dass der dann nachher auf meinem privaten Laptop mitläuft. Und wenn es nicht Unternehmen mitgegeben hätte, die gesagt haben, wir wollen investieren, um eine Büroanwendung zu haben, ja, um Textverarbeitung zu machen und andere Tabellenkalkulationen, dann hätten wir das als Privatkunden auch nicht, als Privatanwender auch nicht. Und das ist ja was, ich denke, das ist auch ein Problem, was wir immer noch schon auch haben, dass sehr viel der Software, die halt existiert, sich eher an Unternehmensanwenderinnen wendet als an Privatanwenderinnen. Und dass wir sehr viel bessere Software für den privaten Bereich hätten, wenn dort auch mehr Menschen dafür bezahlen würden, dass sie gute Software für den Privatbereich gerne hätten.
Ja, und das führt mich dann eigentlich auch schon zu unserem dritten Block. Also da haben wir einige Argumente aufgeschrieben, die ich jetzt mal mit der Überschrift Umdenken versehen habe. Und da wir schon recht fortgeschritten in der Zeit ist, würde ich sagen, wir picken uns da jetzt noch die schönsten raus. Und da hat der Matthias nämlich, oder ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, da gibt es den Punkt gesellschaftliche Anerkennung. Und wenn die freie Software in der Gesellschaft bekannt und anerkannt ist, dann ist es vermutlich auch viel wahrscheinlicher, dass Firmen und Privatpersonen bereit sind, einen Preis zu zahlen für das, was sie dort anerkennen. Glaubst du, das ist so, Matthias?
Na, ich glaube, das ist so, dass es halt ein kleiner Teil von Menschen sowas jetzt schon sieht. Aber wenn wir das auf die Gesamtbevölkerung sehen, dann glaube ich nicht, dass wir da über den 5% derzeit sind. Und dass das aber wichtig ist, dass wir dorthin kommen, dass Menschen verstehen, warum das wichtig für die Gesellschaft ist und dass das einen Beitrag leistet und warum das unterstützenswert ist.
Welcher Punkt beim Umdenken ist dir denn noch besonders wichtig?
Also für mich ist eigentlich so der Punkt, dass das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade auch gesagt haben, dass freie Software auch ein wichtiges Puzzleteil ist für die Stabilität einer Demokratie. Wir haben in der Demokratie, verteilen wir Macht und schauen, dass nicht eine Stelle zu viel Macht über andere hat, sodass wir jetzt auch jede Position in dem Apparat jemanden geben könnten, der uns nicht wohlgewollen ist. Und das haben wir in anderen Bereichen auch schon gemacht. Und bei Technik wird das oft noch etwas stiefmütterlich behandelt oder gar nicht mit berücksichtigt. Und das ist so eine von den Utopien, die ich mit sehe, dass wir in Zukunft, dass eine gesellschaftliche Anerkennung dafür da ist, dass sowas wie Pressefreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist wichtig für eine Demokratie, und genauso ist auch Softwarefreiheit und die Verteilung von Kontrolle über Software und Technik wichtig. Also dass wir so eine technische Gewaltenverteilung mit haben und dass auch bei Technik nicht ein Akteur zu viel Kontrolle über andere in der Gesellschaft hat und dadurch Schaden anderen Menschen zufügen kann.
Ja, also ich würde mir gerne noch den Punkt Bildung raussuchen. Ich finde es ganz wichtig, wenn im Bildungssystem, also das kann in der Primarschule, Grundschule, also sobald lernende Kinder und Jugendliche mit Technik und Software in Berührung kommen, dass dort dieser Aspekt der Freiheit eine besondere Bedeutung hat, dass man also Schüler und Schülerinnen nicht von vornherein an proprietäre Software gewöhnt, sondern dass praktisch diese vier Freiheiten und die Verwendung der freien Software in der Bildung ein wesentlicher Bestandteil ist, weil es geht ja eben um die gesellschaftliche Anerkennung, und gesellschaftliche Anerkennung, die beginnt eben auch oft in der Schule. Das wäre für mich noch ein ganz wichtiger Punkt.
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Sonst hätte ich ja da auch nicht die Zeit investiert, um da ein Buch rauszuschreiben, mit dem man schon Kinder ab 6 Jahren auch mit das an das Thema ranbringen kann. Und ich kann nur sagen, so, also ich habe ja jetzt in den letzten Monaten über 1400 Kindern das Buch Ada und Zangemann, ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis vorgelesen. Und da merkt man so, wie begeistert die Kinder davon sind und dass sie auch total gerne Technik mit beeinflussen wollen, dass sie Erfindungen machen wollen, dass sie das nicht okay finden, wenn jemand anders ihnen vorschreibt, was sie genau damit tun können und was nicht. Das wollen sie selber entscheiden, ne? Und also die Diskussionen, die man da hat, wenn man das Buch mit Kindern vorliest und dann mit denen darüber spricht, das ist total spannend und für mich auch total motivierend, weil ich da sehe, die Kinder, die danach kommen, die wollen aktiv Technik gestalten, die wollen aktiv in unserer Demokratie teilnehmen und Gutes tun. Und wir müssen denen nur zeigen, so wie das geht, ja, und warum das wichtig ist, und dann ihnen auch helfen, dass sie wirklich aktiv das dann technisch auch mitmachen können. Also die Reaktion meistens nach der Lesung ist so, ich will programmieren anfangen, wie kann ich das denn tun?
Ja, so. Indem man bei Youth Hacking for Freedom teilnimmt.
Zum Beispiel, wenn man von 14 bis 18, dann kann man bei Youth Hacking for Freedom mitmachen. Bei jetzt, das waren jetzt eher so 8-, 9-Jährige. Und da ist es dann eher so, dass es dann halt verschiedene, also manchmal ist es ja so, dass es auch manche Linux-User-Groups in manchen Ländern machen, dass sie dann so Scratch zeigen oder dass es so Coder-Dojos oder im deutschsprachigen Bereich auch hier Jugendhackt sowas anbieten, dass man da hingehen kann. Und das sind natürlich alles tolle Angebote und davon brauchen wir mehr. Und diese Angebote sollten auch, wenn wir jetzt wieder zurück auf Finanzierung gehen, viel mehr unterstützt werden, dass da Menschen, junge Menschen wirklich darin befähigt werden, Technik zu ändern und nicht zu reinen Konsumenten von Technik erzogen werden. Mhm.
Genau. Ja.
Darf ich mir noch einen anderen Punkt wünschen?
Ja, mach nur.
Weil das ist vielleicht was, also ein paar andere Sachen. Wir hatten ja auch hier Souveränität im öffentlichen Sektor und da habe ich ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und vielleicht können wir da das Public Money, Public Code Video auch mit verlinken. Da ist ja auch so ein bisschen die Utopie von, wie wir uns das so vorstellen, mit drin. Aber ich habe noch einen Punkt, den wir davor jetzt bisher ein bisschen weniger besprochen haben und das ist, ich nenne das mal Geräteneutralität. Und zwar, dass alle Menschen das Recht haben sollen, eben nicht nur die Software an sich zu ändern, sondern die Software auf Geräten zu ändern. Also, dass ich das Recht habe, Software auf allen meinen Geräten zu installieren, Software auch zu entfernen, auszutauschen. Und egal, ob das das Betriebssystem von den Geräten ist, der Webbrowser, ein App Store, die Oberfläche, was auch immer, dass ich das bei meinen eigenen Geräten machen darf. Dass ich die mit auch wieder an meine Bedürfnisse anpassen kann, dass ich die reparieren kann, dass ich die auch mal für andere Zwecke verwenden kann, als die, von denen das vorgesehen ist, dass wenn irgendwelche Dienstleister ausfallen, dass ich die Lautsprecher auch mit einem anderen Server verbinden kann und trotzdem noch Musik hören kann und dass wir dadurch auch das schaffen, dass wir weniger jetzt EU-Jargon, Gatekeeper haben, die verhindern, dass man dort auch eigene Lösungen mit anbieten kann und damit auch Geld verdienen kann.
Ja, da tut sich in der EU ja einiges. Also mir fallen da Stichworte ein, wie zum Beispiel Reparierbarkeit, Nachhaltigkeit, Interoperabilität, Stichwort USB-C-Stecker, oder im Gegensatz zu, ich weiß gar nicht, wie die bei Apple heißen, Thunderbolt oder eigene, ja, Konstruktionen, die es die einen dazu zwingen, dass man nur mit Peripherie von der gleichen Firma weiterarbeiten kann. Also da tut sich ja schon einiges.
Also der größte Teil dazu ist auch gerade in, das nennt sich der Digital Markets Act. Und der sagt, der definiert auch, was ist ein Gatekeeper, also jemand, der verhindert, dass andere Unternehmen auch in einem bestimmten Markt aktiv sind. Und da hat die EU mehrere Gatekeeper definiert, zum Beispiel Apple für iOS und in den App Store. Es gibt andere Gatekeeper dort dann von Meta bis TikTok bis Google und so weiter, die auch für bestimmte Bereiche dort dann eine Gatekeeper-Funktion haben. Und die haben dann bestimmte Auflagen, um anderen das zu ermöglichen, dass sie dort auch auf diesen Plattformen ihre Dienstleistungen mit anbieten können. Und das geht jetzt in die gleiche Richtung, so wie wir früher auch mal, also wir hatten ja auch mal bei einem Kartellverfahren teilgenommen als Drittpartei, bei dem Microsoft die Europäische Kommission verklagt hat, weil sie nicht der Ansicht waren, dass sie eine marktbeherrschende Stellung in einem Bereich haben oder auch gegen diese Auflagen dann dort vorgegangen sind, die Kommission ihnen gegeben hat. Und das ist jetzt gerade in dem DMA auch so, dass wir da auch schauen, inwieweit wir dort aktiv werden und gerade auch dabei sind, eventuell da auch wieder rechtlich gegen einen der Gatekeeper dort mit vorzugehen.
Ja, du hast das Public Money, Public Code Video erwähnt. Das findet ihr in den Shownotes. Falls ihr das noch nicht kennt, könnt ihr euch das mal anschauen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch mit den gesellschaftlichen Utopien. Ihr findet in den Shownotes vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt, über den wir jetzt nicht ausführlich gesprochen haben. Ansonsten war es das mit Captain It's Wednesday Folge 91. Besten Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail und vor allen Dingen, dass ihr bei uns mitmachen könnt, entweder durch Artikel, Kommentare oder vielleicht auch mal hier in diesem Podcast mitsprechen. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und der Hörerschaft eine schöne Woche. Macht's gut!